NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Claudia Venoir. Guten Abend. Die wichtigsten Themen im Überblick. Prozessauftakt gegen Beate Zschäpe. NSU-Verfahren bis 14. Mai unterbrochen. Dazu auch politische Reaktionen und der Kommentar. Außerdem Israels Luftschläge gegen Syrien. UN befürchtet Eskalation des Konflikts. FC Bayern. Uli Hoeneß bleibt Aufsichtsratschef und Präsident. In München begann heute der sogenannte NSU-Prozess, das Strafverfahren gegen Beate Zschäpe und vier weitere Angeklagte. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr unter anderem 10-fachen Mord und die Mitgliedschaft in der Terrorvereinigung Nationalsozialistischer Untergrund vor. Und 80 Nebenkläger, Angehörige der Opfer, sind am Verfahren beteiligt. Sie erhoffen sich Aufklärung und Gerechtigkeit. Der erste Verhandlungstag war geprägt von Verfahrensfragen und Befangenheitsanträgen der Verteidigung. Der Prozess ist deshalb bis 14. Mai unterbrochen worden. Prozessbeobachter am Oberlandesgericht München ist Thies Marsen.
Kaum hat der Prozess begonnen, schon ist er wieder unterbrochen, und zwar bis nächste Woche. So lange braucht das Gericht, um die Befangenheitsanträge der Verteidiger von Beate Zschäpe und Ralf Wohleben zu entscheiden. Gerichtssprecherin Andrea Tietz.
Das Verfahren ist jetzt für heute beendet worden, der Sitzungstag ist beendet worden. Es muss jetzt über die Befangenheitsanträge entschieden werden und darüber wird jetzt ein anderer Senat entscheiden müssen und dann wird nächste Woche die Verhandlung fortgesetzt. Also der morgige und übermorgige Verhandlungstag fallen aus.
Dabei hatte der Prozess heute früh noch fast pünktlich begonnen. Um 10 Uhr betreten die Angeklagten den Gerichtssaal in Begleitung ihrer Anwälte. Beate Zschäpe trägt einen dunklen Hosenanzug und eine helle Bluse. Sie macht einen gelösten Eindruck, unterhält sich mit ihren Anwälten, dreht der Pressebank zunächst den Rücken zu. Später mustert sie die Journalisten, lässt ihre Blicke auch über die Nebenkläger und ihre Anwälte streifen, schaut unbefangen in die Zuschauerränge. Ähnlich verhält sich der mutmaßliche Waffenlieferant des NSU, Ralf Wohleben. Der einstmals hochrangige NPD-Funktionär und Kameradschaftsführer lächelt zwischendurch und plaudert mit seiner Anwältin. Ganz anders Carsten S., der im Auftrag Wohlebens die Tatwaffe besorgt und an die NSU-Mörder übergeben haben soll. Er verbirgt sein Gesicht, blickt meist auf den Boden. Auch Holger G. hält sich eine Aktenmappe vors Gesicht. Seit die Angeklagten den Raum betreten haben, liegt eine gespannte Ruhe über dem Gerichtssaal. Die Zuhörer, unter ihnen auch der türkische Botschafter, unterhalten sich nur noch im Flüsterton. Um 10.30 Uhr schließlich, mit einer halben Stunde Verspätung, eröffnet der vorsitzende Richter Manfred Götzl das Verfahren. Die Erwartungen sind hoch, im Prozesssaal ebenso wie draußen vor dem Gericht, wo etwa 200 Menschen gegen Neonazi-Terror und das Versagen der Sicherheitsbehörden protestieren. Ihre Lautsprecherdurchsagen sind auch im Gerichtssaal zu vernehmen.
Für die Angehörigen bedeuteten die letzten Wochen der Verschiebung die Verlängerung einer traumatischen Situation. Wieder haben deutsche Behörden es nicht geschafft, eine würdige und ernstzunehmende Aufarbeitung der rechtsterroristischen Mordserie zu beginnen.
Am Mittag lassen die Demonstranten rund 500 schwarze Luftballons aufsteigen, im Gedenken an die Opfer der Mordserie. Hoch sind die Erwartungen an das Verfahren, auch bei jenen, die im Visier des NSU gestanden haben. Ayman Masiek vom Zentralrat der Muslime.
Wir teilen die Hoffnung und auch die Erwartung, dass in diesem Prozess Gerechtigkeit gesprochen wird. Wir erwarten von dem Prozess, dass die Mitschuld, die Mitverantwortung in Teilen des Staates aufgedeckt wird. Dieser Prozess wird Deutschland verändern, so oder so.
Über 70 Hinterbliebene treten im Prozess als Nebenkläger auf. Doch nur 26 von ihnen sind heute zum Prozessauftakt gekommen. Viele sind angespannt, manche haben Tränen in den Augen. Am Nachmittag erleiden zwei von ihnen einen Schwächeanfall. Mancher war der psychischen Belastung gar nicht gewachsen, sagt Barbara John, die Ombudsfrau der Bundesregierung für die Hinterbliebenen.
Es gibt auch Nebenkläger, die sagen, ich will diese Menschen, die so viel Böses getan haben, die mir so viel Leid zugefügt haben, die will ich nicht sehen, der will ich nie im Leben begegnen.
Unter die Zuschauer im Gerichtssaal mischen sich am Nachmittag auch Neonazis. Unter ihnen ein verurteilter Rechtsterrorist, der wegen eines geplanten Anschlags auf die Grundsteinlegung für das jüdische Gemeindezentrum in München zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurde. Und auch der Bruder des Angeklagten André E., ein bis heute aktiver Neonazi.
Die Erwartungen an das Strafverfahren um die Mordserie der rechten Terrorzelle NSU sind hoch und der Druck auf den Strafsenat am Oberlandesgericht München ebenso. Insbesondere nach dem zunächst verfassungsgerichtlich beanstandeten Akkreditierungsverfahren für Journalisten. Auch Politiker kommentierten heute den Prozessauftakt und kleinere Protestaufläufe gab es auch in Berlin.
Für uns steht fest, dass staatliche Organe eine Mitverantwortung und eine Mitschuld an den NSU-Morden und an der politischen Stimmung in Deutschland tragen.
Es ist ein mehr oder weniger kleines Grüppchen. Etwa 30 Leute, die sich am Mittag anlässlich des NSU-Prozessauftaktes vor den Reichstag in Berlin gestellt haben. Die Vertreter des selbsternannten Bündnisses gegen Rassismus halten unter anderem ein rotes Transparent in die Höhe. Darauf steht: Wir gedenken der vom NSU Ermordeten.
Die Morde werden in München verhandelt werden. Aber wie viele rassistische Morde stehen dort nicht vor Gericht?
Wenige hundert Meter entfernt, fast zur gleichen Zeit, kommentieren einige Parteienvertreter den Prozessauftakt. Nachdem es rund um das Akkreditierungsverfahren am Oberlandesgericht München ein ziemliches Hin und Her gegeben hat, eint heute alle die Erleichterung, dass der Prozess endlich beginnt. Andrea Nahles, SPD-Generalsekretärin.
Die Opfer, die Familien, die da auch Zeugen sein werden, die brauchen nicht nur eine saubere juristische Aufklärung, die brauchen auch die Sicherheit, dass sowas in Deutschland nie wieder vorkommen kann.
Ganz ähnlich die Bewertung von Cem Özdemir, dem Chef der Grünen. Das Gericht müsse jetzt endlich in Ruhe arbeiten können, so seine Forderung. Konzentration aufs Wesentliche, das müsse jetzt aber auch für die Politik gelten.
Am Ende dieses Prozesses, und mit dem Prozess meine ich jetzt nicht nur das Gericht in München, sondern ich meine damit die gesamte Aufarbeitung, am Ende darf in der deutschen Sicherheitsarchitektur es nicht ein Weiter-so geben, sondern es müssen klare Konsequenzen gezogen werden.
Während Özdemir also schon an die Konsequenzen nach Prozessende dachte, fokussierte sich Matthias Höhn, Bundesgeschäftsführer der Partei Die Linke, auf den Prozessverlauf. Seiner Meinung nach müsse es auch im Verfahren gegen Beate Zschäpe und vier mutmaßliche Unterstützer um die Frage gehen, warum Polizei und Verfassungsschutz kollektiv so blind gewesen seien und nach jedem der 10 mutmaßlich vom NSU begangenen Morde einen rechtsextremen Hintergrund ausgeschlossen hätten.
Und was wichtig ist, der Prozess darf und kann nicht zu einem guten Gewissen führen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, hier säße die gesamte Gefahr von rechts auf der Anklagebank und nach einem zu erwartenden Urteil wäre alles gut. Die Gefahr des Rechtsextremismus ist nicht gebannt. Rechtsmotivierte Straftaten gab es vor dem NSU. Und es wird sie leider auch nach diesem Prozess geben.
Mit großem Interesse, allerdings ohne große Erwartungen, verfolgen die Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag den Prozess, weil sie einerseits die dem Gericht zur Verfügung stehenden Akten ebenfalls gut kennen, betonte heute der Ausschussvorsitzende Sebastian Edati. Andererseits ist nicht davon auszugehen, dass sich Beate Zschäpe in dem Verfahren äußern wird. Deswegen meint Clemens Binninger, CDU-Obmann im Ausschuss:
Ich kann nicht ausschließen, dass wir bei der Gerichtsverhandlung noch neue Erkenntnisse bekommen, die dann vielleicht noch in unsere Arbeit einfließen. Aber es könnte auch sein, dass eben bis wir abgeschlossen haben, die Gerichtsverhandlung keine neuen Erkenntnisse liefert. Also ich erwarte mir jetzt da nichts. Das ist ein eigenständiges Verfahren, schließe es aber auch nicht aus.
Der NSU-Untersuchungsausschuss sitzt bereits an seinem Abschlussbericht, den der Deutsche Bundestag wohl Anfang September in einer Sondersitzung debattieren wird. Der Prozess am Oberlandesgericht München ist bis Anfang des kommenden Jahres terminiert.
Aus Berlin berichtete Arne Meyer. Auftakt im NSU-Prozess, die Erwartungen sind hoch. Was kann das Strafverfahren leisten? Rolf Clement kommentiert.
Die Wirren der letzten Wochen um Akkreditierung und Platzvergabe sind nun Geschichte. Seit heute stehen die Taten des nationalsozialistischen Untergrunds im Mittelpunkt des Münchner Verfahrens. Dieser Prozess wird mit großen Erwartungen belastet. Viele dieser Erwartungen gründen sich darauf, dass hier auch die Pannenserie aufgeklärt werden kann, die den NSU so lange unbehelligt ließ. Dies kann, ja, dies darf der Prozess nicht leisten. Hier geht es um die individuelle Schuld der Angeklagten, nicht darum festzustellen, warum man sie nicht früher erwischt hat. Diese Aufklärungsarbeit leisten die Untersuchungsausschüsse im Bundestag und in 4 Landtagen, vor allem der im Landtag Thüringens, leistet hier besonders gute Arbeit. Daraus sind auch schon Konsequenzen gezogen worden. Die Politiker waren nicht untätig. Das sollten jene bedenken, die nun politische Erwartungen an diesen Prozess knüpfen. Es ist auch nicht sicher, dass Beate Zschäpe die Mittäterschaft bei den Morden rechtlich einwandfrei nachgewiesen werden kann. Dafür muss der Plan für die Mordserie von den 3 NSU-Mitgliedern gemeinsam entwickelt worden sein. Zudem muss sie einen Beitrag zum Gelingen der Tat geleistet haben, der zwingend für den Taterfolg nötig war. Dabei muss sich die Bundesanwaltschaft auf Indizien abstützen, solange Beate Zschäpe schweigt. Dieses Schweigen ist ihr gutes Recht. Dass sie es nutzt, mag unbefriedigend sein, gehört aber zu den Regeln unseres Rechtsstaates. Hier wird also der Disput zwischen der Verteidigung und der Bundesanwaltschaft entbrennen. Leichter beweisbar wird es sein, dass Schäpe mit ihren damaligen Gefährten Mundlos und Bönhardt eine terroristische Vereinigung gebildet hat. Auch die Brandstiftung nach dem Tod der beiden Gefährten wird wohl eher beweisbar sein. Aber diese beiden Vorwürfe sind weniger mit Strafe bedroht als die Mittäterschaft beim Mord. Die Taktik der Verteidigung wurde heute schon klar. Beate Schäpe präsentiert sich als junge, seriöse Frau, vielleicht etwas unbedarft, aber jedenfalls sympathisch. Ihr Benehmen im Gerichtssaal, auch ihre Kleidung, ein dunkler Hosenanzug mit weißer Bluse, sollen unterstreichen, dass sie geläutert ist oder dass sie eigentlich zu solchen Taten gar nicht fähig war. Durch eine Aussage, bei der sie sich verplappern könnte, kann dieses Bild zerstört werden. Also überlässt sie das Reden ihren Anwälten. Erfahrungen zeigen allerdings, dass nicht alle Täter einer solchen Strategie auf Dauer standhalten können. Im Verfahren gegen die islamistische Sauerlandgruppe haben die vier Anschlagsplaner das nicht ausgehalten, sie gestanden nach einem halben Jahr. Angeklagte werden bei einer sensiblen, geschickten Verhandlungsführung immer wieder zu Aussagen provoziert. Da liegt die Chance des Gerichts. Vielleicht hat es ja mehr Einfühlungsvermögen, als es bisher gezeigt hat.
Rolf Clement kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Themenwechsel. Es ist der vierte Petersberger Klimadialog, der heute in Berlin begann. Der Name rührt von der Premiere 2010 auf dem Bonner Petersberg. Die Konferenz soll den jährlichen UN-Klimagipfel dieses Jahr in Warschau vorbereiten. Und die in Berlin versammelten rund 35 Staaten stehen für etwa 80% der Treibhausgasproduktion der Welt. Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte heute die europäischen Staaten auf, im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel weiter eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Warten ist keine Option.
Da war sie wieder, die Klimakanzlerin. Mit Zitaten des britischen Ökonomen Sir Nicholas Stern erntete sie bei den Vertretern von 35 Staaten anhaltenden Applaus.
Nichts tun bedeutet nicht, dass nichts passiert. Sondern nichts tun bedeutet, dass es uns insgesamt viel, viel teurer kommt.
Und Merkel schwant, was viele Beobachter der internationalen Klimakonferenzen kritisieren. Die Verhandler schieben wieder sämtliche Beschlüsse auf den angeblich alles entscheidenden Klimagipfel 2015 in Paris. Wie 2009 beim sogenannten Schicksalsgipfel der Menschheit in Kopenhagen. Und der endete mit einem Desaster. Um eine Wiederholung zu verhindern, müsse der Druck auch aus der Bevölkerung steigen.
Dann 2015 wirklich ein solches Abkommen abzuschließen und dass man nicht sagt, ach na ja, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis 2020 und man diese Zeit wieder vertut.
Wer reduziert seine Treibhausgasemissionen um wie viel Prozent und lässt sich dabei neutral überprüfen? Das ist offiziell beim Petersberger Klimadialog in Berlin wieder das zentrale Gesprächsthema. Aber schon die wenigen Fragen, die die eingeladenen Staatenvertreter Angela Merkel stellen durften, zeigten klar, die Entwicklungsländer werden ihre Bereitschaft zum Klimaschutz davon abhängig machen, ob die Industriestaaten die zugesagten Hilfsgelder für die Anpassung an den Klimawandel auch bereitstellen. Immerhin 100 Milliarden Dollar jährlich. Und Angela Merkel räumte in ihrer Antwort ein, dass es hier noch Probleme gibt, die Vertrauen kosten.
Und was wir nicht machen dürfen, ist, dass die Industrieländer sagen, guck mal, hier ist das Geld. Aber immer wenn ein Antrag kommt, sagen, nö, der entspricht noch nicht den Anforderungen, dann hat man wieder das Geld gespart.
Die Entwicklungsländer hegen hier ein tiefgreifendes Misstrauen, weil in der Vergangenheit zugesagte Hilfsgelder immer wieder ausgeblieben sind. Doch ohne sie kann kein globaler Klimaschutzvertrag funktionieren.
Selbst wenn alle Industrieländer sich verpflichten würden, ab morgen kein CO2 mehr auszustoßen, selbst dann könnten wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen. Auch das ist inzwischen allgemein akzeptiert.
Bundeskanzlerin Merkel warb bei den Entwicklungsländern dafür, den internationalen Luftverkehr in den Klimaschutz einzubinden. Das hatten die 27 EU-Staaten letztes Jahr versucht, aber nach heftigen Drohungen von zum Beispiel China und Brasilien erstmal auf Eis gelegt. Die Einnahmen aus dem Airline-Emissionshandel sollen dem Klimahilfsfonds für die Entwicklungsländer zugutekommen.
Detlef Repen berichtete. Die Zeit, es ist gleich 18:45 Uhr, 7:15 Uhr. Die israelischen Luftangriffe auf Syrien forderten offenbar Dutzende Tote laut Assad-Regime in Damaskus. Die Vereinten Nationen fürchten eine unkalkulierbare Eskalation des Konflikts. Ein weiteres Problem, die Frage, ob Syriens Regierung das Giftgas Sarin gegen Aufständische einsetzte, wurde heute von der Untersuchungskommission vorläufig beantwortet. Deren Leiterin Carla Del Ponte, die frühere UN-Chefanklägerin in Den Haag, bestätigte, dass es keine Beweise für den Chemiewaffeneinsatz gebe. Aus Amman, Carsten Kühntop.
Keine Luftangriffe ohne Kollateralschäden. Wie jetzt klar wird, kosteten die israelischen Luftschläge zahlreiche Soldaten das Leben und sie zerstörten auch zivile Einrichtungen. Im Sender Al-Manar, dem Kanal der libanesischen Hisbollah, berichtet ein Syrer, was in seiner Ortschaft beschädigt wurde. Er trägt eine Tarnweste. Diese Gegend ist zu 99% zivil. Als erstes wurden eine Milchproduktion und eine Hühnerfarm getroffen, dann ein Klärwerk, ein Betrieb für Altmetall, einer für Tee und eine Tankstelle. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London berichtet, mindestens 42 Soldaten seien ums Leben gekommen, von etwa 100 fehle jede Spur. In den Militäreinrichtungen, die Israel angriff, seien normalerweise etwa 150 Soldaten stationiert. Damit dürfte die israelische Attacke, die vor allem einer Lieferung iranischer Raketen für die Hisbollah galt, der schwerste Kriegsakt zwischen beiden Ländern seit dem Waffenstillstand von 1974 gewesen sein. Doch nichts deutet darauf hin, dass das Assad-Regime Vergeltung üben wird. Zu groß dürfte die Angst vor einem noch mächtigeren Gegenschlag der Israelis sein. Syrische Oppositionsgruppen verurteilten die israelischen Angriffe. Raja al-Nasser vom Nationalen Koordinierungskomitee. Diese Aggression richtet sich gegen das gesamte syrische Volk, egal welcher Couleur. Wer diese Aggression unterstützt, folgt nicht dem Willen der Syrer. Wir rufen die internationale Gemeinschaft dazu auf, den israelischen Feind davon abzuhalten, die Lage in Syrien für seine Zwecke auszunutzen. Salah Mubarak vom Oppositionsbündnis Nationale Koalition zerstreute zudem jede noch so vorsichtige Hoffnung in Israel, die Assad-Gegner könnten dem jüdischen Staat offener gegenüberstehen. Wir als syrische Opposition haben keinerlei Kontakt zu Israel. Sollten wir in der Zukunft unsere Freunde um Hilfe bitten, wird Israel nicht auf dieser Liste unserer Freunde stehen. Israel hält seit 1967 die syrischen Golanhöhen besetzt. Das hat das Bild der Syrer vom Nachbarn geprägt. Unterdessen haben die Vereinten Nationen erste Hinweise darauf, dass Kämpfer der Rebellen Sarin eingesetzt haben. Entsprechend äußerte sich die UN-Menschenrechtsermittlerin Carla Del Ponte im Schweizer Fernsehen. Bisher haben wir Zeugenaussagen erhalten, die auf den Einsatz von Chemiewaffen, insbesondere Nervengas, hindeuten. Aber nicht von Seiten der Regierung, sondern von Seiten der Gegner, der Widerstandskämpfer. Dies, so Del Ponte, ergebe sich aus der Befragung syrischer Opfer und Ärzte außerhalb Syriens. Unsere Untersuchungen sind noch nicht vertieft. Was wir feststellen konnten, ist, dass bis zum heutigen Moment nur die Rebellen das Gas Sarin eingesetzt haben sollen. Die Aussagen müssen natürlich mit weiteren Zeugenaussagen und Nachweisen konfrontiert werden. Dass auch die Regierung Chemiewaffen eingesetzt habe, wolle sie noch nicht ausschließen, sagte Del Ponte. Die EU-Kommission, der die Ermittlerin angehört, relativierte später die ohnehin schon sehr vorsichtigen Aussagen Del Pontes. Sie erklärte, es gebe keine beweiskräftigen Ermittlungsergebnisse für einen Chemiewaffeneinsatz durch irgendeine der an dem Konflikt beteiligten Parteien.
In Europa muss Saatgut offiziell registriert sein, sonst darf es nicht verkauft werden. Das soll Sicherheit für Bauern und Verbraucher schaffen. Die EU-Kommission hat nun neue Regeln dazu vorgeschlagen. Kritiker befürchten jedoch, dass traditionellen Sorten nun das Aus drohe. Christoph Prössel informiert.
Es klingt vernünftig. Die Europäische Kommission hat aufgeräumt und will aus 70 Regelungen im Bereich Gesundheit für Tiere und Pflanzen 5 machen. Das kündigte der zuständige Kommissar Tonio Borch an.
So the first aim of this package is to reduce the current body of legislation from 70 pieces of legislation to just 5.
Doch für viele Umweltschützer ist das Papier der Kommission ein Grund für Aufregung. Denn der Vorschlag der Kommission gibt vor, dass Saatguthersteller ihre Ware zulassen müssen, bevor sie sie verkaufen dürfen. Das gilt bislang auch schon, doch die Regelungen in den einzelnen Mitgliedsländern sind unterschiedlich und die EU will diese vereinheitlichen. Trotzdem, Martin Häusling, Europaabgeordneter der Grünen, findet den Vorschlag schlecht.
Ja, er wird die Situation verschärfen, dass immer mehr alte Sorten kaputt gehen, verloren gehen vom Markt. Er wird den kleinen Züchtern am Ende ja das Leben schwer oder fast unmöglich machen. Und er wird der Sache nicht gerecht, dass wir eigentlich mehr Zucht bräuchten im Bereich biologische Landwirtschaft. Das wird völlig außer Acht gelassen. Und am Ende werden sich vier große Unternehmen weltweit freuen, die jetzt schon 50% des Saatgutmarktes global in der Hand haben.
Der Kern der Kritik, die Zulassungsverfahren sind teuer. Pro Sorte 10.000 bis 12.000 Euro. Kleine Hersteller können sich das nicht leisten. Kommissar Tonio Borch wehrt sich gegen diesen Vorwurf. Der Kommissionsvorschlag sieht Ausnahmen für kleinere Betriebe vor. Unternehmen bis zu 10 Mitarbeitern und bis zu einem Jahresumsatz von 2 Millionen Euro müssen keine Zulassung mehr beantragen. Sie sind ausgenommen vom Zulassungsverfahren.
As EU legislation is today, all seeds, including the traditional kind of seeds, including the niche kind of seeds, have to be registered.
Und nach der geltenden Regelung, sagt Kommissar Borch, nach der geltenden Regelung müssen alle Saaten registriert werden. Für den Malteser sind die Vorschläge also eine Verbesserung der Gesetzeslage in Europa. Doch die Kommission kommt auch den Konzernen entgegen. Sie sollen Testverfahren einfacher gestalten können. Die Aufsichtsbehörden kontrollieren dann nur noch die Tests in den Firmen. Doch auch das kritisieren viele Umweltschützer und Biobauern. Nicht betroffen von den neuen Regeln sind hingegen Hobbygärtner. Für sie sollen die Regeln nicht gelten. In den vergangenen Tagen hatte es Presseberichte gegeben, dass die EU auch den Schrebergarten regulieren wolle. Den Vorschlägen der Kommission müssen nun noch EU-Parlament und Mitgliedstaaten zustimmen. Ein Ja der Mitgliedstaaten gilt als wahrscheinlich.
Für Kraftfahrer wird es jetzt vermutlich interessant. Männer haben deutlich mehr Punkte in Flensburg als Frauen. Rund 7 Millionen Männer registrierte das Kraftfahrtbundesamt am 1. Januar dieses Jahres. Der Anteil der Frauen lag bei etwa 2 Millionen. Die meisten Punkte kassierten beide Geschlechter wegen zu schnellen Fahrens. Auf Platz 2 der registrierten Sünden kommt bei Männern Alkohol am Steuer, bei Frauen die Missachtung der Vorfahrt. Aus Flensburg Informationen von Peer Axel Kröske.
Die Zahl der Punktesünder bleibt fast unverändert. In diesem Punkt bietet die Statistik aus Flensburg wenig Neues. Aber sie enthält interessante Details über Fahrzeuge und Fahrer. Beim Alkohol am Steuer zeigt sich der Erfolg der vielen Kampagnen. Die Zahlen gehen zurück. Die erfassten Drogendelikte im Straßenverkehr steigen dagegen von Jahr zu Jahr. Es sind inzwischen um die Hälfte mehr als vor 10 Jahren. Das muss nicht zwingend heißen, dass tatsächlich mehr berauschte Fahrer unterwegs seien, erläutert der Präsident des KBA, Eckhard Zinke.
Ich glaube schon, dass wir heutzutage über deutlich verfeinerte Messmethoden verfügen und auch eine höhere Kontrolldichte haben, als es noch vor geraumer Zeit gewesen ist.
Nun steht der Sommer vor der Tür. Viele Deutsche werden wieder im EU-Ausland mit ihrem Pkw unterwegs sein. Bei Verstößen könnten sie in diesem Jahr noch Glück haben, dass die Daten über die Grenzen nicht übermittelt werden. Ab November wird das anders. Dann fällt nach jahrelanger Vorbereitung der Startschuss für das Projekt Cross-Border Exchange.
Bis hier haben wir, basierend auf bilateralen Abkommen, die Halterdaten durchaus beauskunftet. Was neu ist, dass es wie hier um ein europaumspannendes System haben, bei dem nur ganz wenige Länder, Großbritannien, Irland und Dänemark als Beispiele, nicht mitmachen. Ansonsten werden alle Länder, europäische Mitgliedstaaten an diesem System teilhaben, an diesem nationalen, grenzenüberschreitenden Auskunftsverfahren.
Weiterhin wird aber nur ein Teil der Verstöße geahndet. Zinke erwartet, dass die Behörden nur bei größeren Delikten den Aufwand treiben. Als Erfolg bezeichnet er den Führerschein mit 17. Die Fahranfänger dürfen nur an Steuer, wenn ein Erwachsener daneben sitzt. Das wirkt sich positiv aus.
Insbesondere für die jungen männlichen Fahranfänger, weil wir nachweisen konnten, dass hier die Unfallbeteiligungen doch signifikant zurückgegangen sind gegenüber den vorherigen Verhältnissen. Die positive Ausprägung ist, dass dem jungen Fahranfänger tatsächlich in den jeweiligen Situationen durch den verantwortlichen Mitfahrer, den Begleiter, vor Augen geführt wird, pass auf, an dieser Stelle pass da lieber auf, hier musst du drauf achten und dergleichen mehr.
Nicht durchsetzen können sich weiterhin Elektroautos. Sie bleiben mit 3000 Neuzulassungen ein Nischenprodukt. Auch Gas und Hybrid kommen gerade mal auf 1,3% der Neuzulassungen. Geländewagen erleben dagegen einen Boom. Knapp 500.000 wurden im vergangenen Jahr neu zugelassen. Fast doppelt so viele wie noch vor 3 Jahren.
Es ist aber tatsächlich schon so, dass insgesamt der Kohlendioxidausstoß schon gegenüber dem Vorjahr wieder sich gesenkt hat.
Die sparsamen neuen Wagen gleichen also insgesamt die Statistik wieder aus. Gleichzeitig boomt der Gebrauchtwagenhandel so stark wie seit 10 Jahren nicht mehr. An den Zulassungsstellen herrscht reges Treiben, doch hier ist Entlastung in Sicht. Künftig soll es möglich sein, Fahrzeuge vom heimischen Computer aus an- und abzumelden. An diesem Ziel arbeitet jetzt eine Projektgruppe im KBA.
Das wird noch einige Jahre hin sein, dass man tatsächlich alles im Zulassungswesen von zu Hause aus machen kann. Aber erste Schritte werden schon bald erlebbar werden, nämlich schon Mitte nächsten Jahres, wo es möglich sein wird, von zu Hause aus sein Fahrzeug außer Betrieb zu setzen.
Bisher haben allerdings nur die wenigsten Menschen einen elektronischen Personalausweis. Zudem muss dessen Legitimationsfunktion freigeschaltet sein. Zinke erwartet daher, dass der Service anfangs noch recht wenig genutzt wird.
Uli Hoeneß bleibt trotz seiner Steueraffäre vorerst Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern AG und er bleibt auch Präsident des Vereins FC Bayern. Dies gab der Club nach einer Sitzung des Aufsichtsrats in München bekannt. Gegen den 61 Jahre alten Hoeneß läuft derzeit ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft München wegen Steuerhinterziehung. Es droht ihm sogar eine Gefängnisstrafe. Aus München Einzelheiten von Florian Schulbeck.
Die Münchner Allianz Arena als Ort des Schicksals. Seit dem Nachmittag tagte die Führung des deutschen Rekordmeisters hinter verschlossenen Türen. Am Abend dann die überraschend klare Entscheidung. Aufsichtsrat und Vorstand stellen sich in der Allianz Arena hinter Uli Hoeneß. Er bleibt vorerst Präsident und Chef des Aufsichtsrates beim FC Bayern. Hoeneß hatte offenbar angeboten, dem Verein aus der Schusslinie zu bringen, indem er sich selbst zurückziehen würde. Zumindest bis die Behörden geklärt hätten, ob seine Selbstanzeige ihm Straffreiheit zusichert. Sichere oder eben nicht. Noch kurz vor der turnusgemäßen Aufsichtsratssitzung hatte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer Hoeneß den Rücken gestärkt. In seinen Augen sei es vertretbar, wenn Hoeneß bis zur vorläufigen Klärung durch die Staatsanwaltschaft im Amt bleibe. Dafür gebe es Rechtsstaatlichkeit.
Jahrzehntelang war er an der Macht und prägte die italienische Politik. Mit Giulio Andreotti ist jetzt eine der schillerndsten und umstrittensten Persönlichkeiten des Landes gestorben. Aus Rom ein Nachruf von Stefan Tröndle.
Er habe schon so ziemlich für alles die Schuld bekommen, außer für die punischen Kriege, hat Giulio Andreotti einmal in einem Fernsehinterview gesagt. Kein Wunder, fast 4 Jahrzehnte lang ging ohne den kleinen, zuletzt ziemlich buckligen Mann mit der großen Brille und den guten Beziehungen gar nichts in der italienischen Politik. 7-mal war er Ministerpräsident, 33-mal Minister, anschließend 21 Jahre lang Senator auf Lebenszeit. La Volpe, der Fuchs, Divo Giulio, der Göttliche, so lauteten die Spitznamen seiner Bewunderer und Kritiker. Die Macht verschleißt nur den, der sie nicht hat, so sein berühmtestes Zitat. Andreotti schrieb an der italienischen Verfassung mit, er hatte Anteil an den römischen Verträgen zur Gründung der EWG und legte auch die Grundsteine für den europäischen Binnenmarkt. Durch den Mailänder Schmiergeldprozess Mani Pulite, saubere Hände, fielen viele italienische Politiker öffentlich in Ungnade. Nicht so Andreotti. Auch gegen ihn wurde zwar 11 Jahre wegen angeblicher Mafia-Kontakte ermittelt, dies war aber nur möglich, weil er selbst der Aufhebung seiner Immunität als Senator zugestimmt hatte. Im Gegensatz zu anderen Politikern, wie zum Beispiel Silvio Berlusconi, stellte er sich nämlich allen Prozessen von Anfang an. Dies brachte ihm den Respekt auch von politischen Gegnern ein. Vor 8 Jahren wurde er schließlich in oberster Instanz freigesprochen. Damals kommentierte er das leicht ironisch so. Ich bin froh, dass ich noch lebend bis zu diesem Tag der Entscheidung gekommen bin. Manch einer hat vielleicht gehofft, dass ich mich vorher verabschieden könnte. Diesen Gefallen habe ich ihnen aber nicht getan. Der gebürtige Römer Andreotti war tiefgläubiger Katholik, galt als der italienische Politiker mit den besten Beziehungen zum Vatikan. Ab Pius XII. Kannte er alle Päpste persönlich, mit einigen von ihnen war er befreundet. Auch mit Benedikt XVI. Soll er sich noch ab und zu getroffen haben. Jeder Papst übt eine andere Faszination aus. Johannes Paul II. Rief mich an, als er 80 wurde und sagte, 80 sage ich nicht, das klingt schlecht. Ich sage, dass ich ins 9. Lebensjahrzehnt eintrete. Und ich selbst komme jetzt also ins 10. Lebensjahrzehnt, das ist sicher das Letzte.
Giulio Andreotti wurde 94 Jahre alt. Das war ein Nachruf von Stefan Tröndle. Soweit das Echo des Tages. Am Mikrofon war Claudia Benoit.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.